Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Boop, boop, boop. Ihr hört diese Folge wahrscheinlich am Sonntag, am Wahlsonntag. Wir zeichnen sie am 21. Februar auf, also am Freitag. Und mir gegenüber, mir zugeschaltet, ist wie immer der wunderbare Kilian Hampel. Hello Kilian, was hast du für ein Gefühl an diesem Wochenende?
Hallo liebe Ronja. Ja, ich bin jetzt zwar auch relativ müde von den letzten Wochen des Wahlkampfs, aber gleichzeitig freue ich mich schon auch echt auf den Wahlabend so ein bisschen. Ich mag ganz ehrlich auch diese Elefantenrunden ganz gerne, dann wenn dann die Ergebnisse langsam feststehen und man dann nochmal Revue passieren lässt den vergangenen Wahlkampf, der auch schon anstrengend war. Freue mich aber dann auch, wenn es bald vorbei ist dann und dann wir uns auch mit anderen Themen wieder beschäftigen können.
Du hast dich ja jetzt in dieser Woche nochmal ganz intensiv mit der Wahl beschäftigt. Und zwar habt ihr von der Jugend in Deutschland Trendstudie einen kleinen Teil schon publiziert, der sich mit der Frage beschäftigt hat, welche Parteien gerade bei der jungen Generation auch besonders punkten. Wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht magst du uns nochmal Input dazu geben.
Ja, voll gerne. Wir veröffentlichen die Studie eigentlich erst im Mai, am 6. Mai. Unsere ganze Jugendstudie, in der wir auch alle Altersgruppen befragen, also nicht nur die 14- bis 29-Jährigen, sondern auch die anderen erwerbstätigen Altersgruppen, 30 bis 49 und 50 bis 69. Das wird dieses Jahr wie eine große Generationenstudie neben der Jugendstudie sein. Und wir haben aber gesagt, wir haben so spannende Daten zu den Politikanalysen, zum Wahlverhalten, aber auch zu der Einstellung bezüglich politischem. Lasst uns jetzt nicht warten bis Mai, wenn dann die Bundestagswahl schon vorbei ist. Und eigentlich haben wir quasi eine wissenschaftliche Verpflichtung. Und da haben wir auch gesagt, wir veröffentlichen jetzt schon mal so einen kleinen Teil vorab. Und ja, du hast nach den spannendsten Ergebnissen gefragt. Was wir letzte Woche ja schon besprochen hatten, gerade mit den Linken, konnten wir tatsächlich auch sehen, dass gerade die Linke bei jungen Menschen derzeit stark gewinnt. Sie ist bei uns jetzt nicht so weit oben wie in anderen Umfragen. Liegt auch daran, dass wir schon im Januar angefangen haben zu erheben. Dennoch hat sie stark gewonnen, über 6 Prozentpunkte hinzugewonnen. Als einzige Partei eigentlich bei den jungen Menschen derzeit, die gewinnen kann. Der Rest verliert oder stagniert. Was im ersten Linie jetzt negativ klingt, aber grundsätzlich sind auch Entwicklungen dabei, die manche Parteien freuen werden. Zum Beispiel die Grünen bleiben stabil bei 18%, damit auf Platz 1 bei uns, fast gleich auf mit der AfD, die aber verloren hat im Vergleich zum letzten Jahr, nämlich 4 Prozentpunkte.
Das heißt, der Rechtsruck lässt zumindest in der jungen Generation so ein bisschen nach, kann man sagen. Ich habe mich generell gefragt, wie man damit umgeht, weil auch in dieser Debatte, wir haben ja zuletzt auch die Folge gemacht, ob wir das Wahlalter bei der Bundestagswahl herabsetzen sollten auf 16. Und ein Kommentar, der mir sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram sehr häufig entgegensprang, war so, zum Glück haben die kein Wahlrecht, sonst wäre die AfD ja noch stärker, haben ganz viele gesagt. Aber ich glaube, also ist ja generell immer die Frage, wie gehen wir mit AfD-Wählerinnen und Wählern um, die sich dann irgendwann doch nochmal umentscheiden. Und das trifft natürlich auf im Zweifel auf extrem viele junge Menschen zu.
Ja, ich glaube, was wir die letzten Jahre eben erlebt haben, aufgrund der Ampelregierung, aufgrund der Krisen, die wir hatten, war eine extreme Unzufriedenheit. Und viele geben ja an, sie wählen die AfD aus Protest heraus. Wollen viele auch nicht hören, sagen, das darf keine Protestwahl sein. Gleichzeitig sagen viele, sie wissen nicht so richtig, wen sie wählen sollen. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt, was wir gerade sehen, auch durch den Aufschwung der Linken eben auch ist, es ist eine Partei, die nicht in der Regierung ist, eine Oppositionspartei. Und da können sich dann doch viele mit ihr identifizieren, die vielleicht im Vorfeld so unzufrieden waren, dann auch rechts gewählt haben. In erster Linie erscheint das vielleicht fremd oder nicht ganz sinnvoll, zuerst bei der AfD zu sein, dann zur Linken zu gehen. Wir können keine Wählerwanderung leider messen bei unserer Studie. Das wäre sehr interessant. Ich glaube, das wird auch sehr spannend sein, am Sonntagabend da Auswertungen zu sehen. Aber diese Unzufriedenheit bedeutet nicht automatischen Rechtsruck. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Das sehen wir in unseren Daten. Und ich glaube auch insgesamt, dieser Rechtsruck, wenn man ihn überhaupt so betiteln möchte, findet eigentlich gar nicht so richtig statt. Denn eigentlich haben wir so eine diverse junge Generation. Wir haben so viele Verschiebungen, auch Geschlechterunterschiede zum Beispiel in unseren Daten. Es ist komplett falsch, davon im allgemeinen Rechtsruck zu sprechen. Natürlich muss man manche Ergebnisse zusammenfassen. Wir haben selber von einem leichten Rechtsruck gesprochen letztes Jahr. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Daten differenziert schaue, tue ich mir persönlich schwer damit, das so zu betiteln. Ja.
Und du hast jetzt gerade schon Geschlechterunterschiede angesprochen. Da würde ich total gerne nochmal mit dir reingehen. Denn wir haben, die Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht, Wir haben zur Landtagswahl in Ostdeutschland eine spezielle Folge zu der Frage gemacht, warum so viele junge Männer in Ostdeutschland die AfD gewählt haben. Was sind denn die Erkenntnisse hinsichtlich der Geschlechterunterschiede, die ihr jetzt festgestellt habt?
Ja, also wir sehen Geschlechterunterschiede bei der AfD schon. Ich sag mal, bei uns sind das 15% der Frauen, bei 21% der Männer, der jungen Männer, also von 18 bis 29. Wir messen hier eben diejenigen, die auch wählen werden am Sonntag dann. Sehr spannend ist tatsächlich die bei den anderen Parteien, gerade bei den Grünen, 24% weiblicher Stimmen, während das nur 14% bei den männlichen Stimmen sind. Und bei der Union auch ziemlich deutlich 12-20%. Das ist schon deutlich. Gleichzeitig bei der Linke zum Beispiel sehen wir das nicht. Da sehen wir eigentlich keinen großen Geschlechterunterschied. Das ist schon interessant. Was noch bei uns sehr spannend ist, wir haben auch eine Auswertung gemacht für die Erstwählenden. Die ist jetzt nicht genau geschlechterspezifisch, aber trotzdem für die Personen zwischen 18 und 21, die zum ersten Mal wählen dürfen, von denen ja eigentlich noch viel, viel mehr dazugekommen wären, die nicht wählen dürfen, weil jetzt die Bundestagswahl früher stattfindet. Aber die wählen nochmal anders als die anderen.
Ja, schätzungsweise 400.000 dürfen in diesem Jahr nicht wählen, weil sie erst später im Jahr 18 werden. Das ist auch eine Summe oder eine Zahl, die man sich mal auf der Zunge vergehen lassen muss. Wie heißt das, dieses Sprichwort? Zergehen.
Auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, richtig.
Nicht vergehen, sondern zergehen.
Ja. Nee, vergehen nicht.
Und was habt ihr da bei den Erstwählenden festgestellt?
Ja, und da haben wir tatsächlich eine leichte andere Verschiebung. Da ist dann die AfD wieder vorne mit 20%, aber dicht gefolgt von der Linke mit 19% und dann erst die Grüne mit 14%. Und CDU, CSU nochmal deutlich schlechter bei den Erstwählenden. Das ist schon interessant, weil diese, ja, sagt man ja auch, am meisten beeinflusst werden von aktuellen Trends, auch von Social Media natürlich. Ich will es gar nicht so negativ darstellen, die vielleicht auch gerade den Zeitgeist ein bisschen mitnehmen und auch derzeit die Verschiebung am meisten zu spüren bekommen, weil es ihre erste Wahl ist und jetzt für sie zählt tatsächlich, ihre erste Bundestagswahl. Ne?
Danke für diese Insights, Kilian. Wir haben uns natürlich für diese Folge ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Und zwar wollen wir nochmal generell auf das Thema Demokratie und unser Grundgesetz.
Diese Folge findet in offizieller Partnerschaft mit 10.3 statt. 10.3 ist ein gemeinnütziger Verein, welcher konkrete Bildungsformate entwickelt, um demokratische Grundwertebildung gemeinsam mit SchülerInnen und Lehrkräften umzusetzen, um somit das Grundgesetz erlebbar zu machen. Es geht also ganz konkret um Demokratiepädagogik und um Wertebildung, also um die Vision, eine Gesellschaft zu erhalten, in der die im Grundgesetz enthaltenen Werte wie Würde, Freiheit und Gleichheit Grundlage der alltäglichen Entscheidungsfindung sind. Ja, und wir sprechen jetzt heute ganz konkret mit Jan Boskamp, einem der Co-Initiatoren und Vorständen von 10.3, welcher uns einen Einblick in die konkreten Ziele und Projekte von 10.3 geben wird und mit dem wir auch ganz allgemein mal darüber sprechen, wieso Demokratiebildung derzeit vielleicht ganz enorm wichtig ist. Jan Boskamp ist Politikwissenschaftler und seit über 10 Jahren beruflich im Bildungssektor angesiedelt. Jan arbeitet bei Joblinge im Management, die einer anderen Hörerin werden Sie erkennen aus der Einsamkeitsfolge mit Linda Rau, und er ist dort Director für Collective Impact. Ja, wird er uns später noch genauer erklären. Jan engagiert sich aber zeitgleich vor allem in ganz vielen zahlreichen Initiativen, wie eben als Vorstand von 10.3 und hat 2023 die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste verliehen bekommen.
Bevor wir in das Gespräch mit Jan springen, machen wir aber erst nochmal einen kleinen Exkurs zum Grundgesetz. Was ist das eigentlich? Das Grundgesetz hält die wichtigsten Regeln unseres Zusammenlebens fest und darüber hinaus die Rechte und Pflichten, die der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat. Es wurde im Mai 1949 verkündet und ist extrem wichtig. Denn ja, in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen und damit das alles geschmeidig funktioniert, braucht es ein paar Regeln. Diese Regeln kommen in Form von 19 Grundrechten daher. Dazu gehört zum Beispiel das Recht, die eigene Meinung zu sagen. Die Rechte schützen aber auch vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Religion oder auch der politischen Anschauung. Menschen mit der deutschen Staatsbürgerschaft haben all diese Grundrechte und noch dazu die Bürgerrechte. Und auch Geflüchtete, die erst seit kurzem in Deutschland wohnen, haben Grundrechte. Politisch Verfolgte genießen zudem das Asylrecht, das eben auch Teil des Grundgesetzes ist. Im Wahlkampf steht unser Grundgesetz jetzt allerdings immer wieder unter Beschuss oder wird zumindest als etwas dargestellt, das verhandelbar ist. Aber ist es das eigentlich? Und wenn ja, in welchen Fällen? Im Laufe der Zeit ist schon ungefähr jeder zweite Artikel des Grundgesetzes verändert worden. Einige davon auch mehrmals. Der Deutsche Bundestag beschloss zum Beispiel 1970, das allgemeine Wahlalter von 21 auf 18 Jahren abzusenken. Das Asylrecht wurde erst 1992 ergänzt. Insgesamt scheint es bislang so, dass in allererster Linie Änderungen vorgenommen wurden, um mehr Menschen mehr Rechte zuzusprechen. Ändert sich das nun? Wir blättern einmal durch die aktuellen News. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU hat zum Beispiel vorgeschlagen, das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Ähnliche Vorschläge gibt es auch vom BSW.
Oh, und die AfD plant, Asylanträge außerhalb Deutschlands bearbeiten zu lassen und abgelehnte AsylbewerberInnen zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Auch das spricht gegen das Grundgesetz. Zwangsarbeit ist nämlich nach Artikel 12 verboten.
Ja, und auch die jüngsten Attentate in Magdeburg und Aschaffenburg haben dazu geführt, dass unser Grundgesetz in Frage gestellt wird. Die Angreifer waren nämlich jeweils psychisch erkrankt. Die CSU hat daraufhin den Vorschlag gemacht, psychisch Kranke im Gefahrenfall auch gegen ihren Willen einzuweisen. Personen unter 18 Jahren in akuter psychiatrischer Not sollen auch ohne Zustimmung der Eltern in eine Klinik kommen können. Schwierige Debatte, oder? Hier befinden wir uns in einem Spannungsfeld zwischen den hohen Freiheits- und Persönlichkeitsrechten der Betroffenen und den Sicherheitsinteressen der Gesellschaft. Wie schon junge Menschen möglichst früh unser Grundgesetz kennenlernen, es zu schützen wissen und sich aber auch selbst fundierte Meinungen im Zuge der aktuellen Berichterstattung bilden können, besprechen wir jetzt mit Jan Boskamp von 10.3, dem offiziellen Partner dieser Folge.
Hallo Jan, cool, dass du dabei bist.
Hallo Kilian, hallo Ronja, ich freue mich sehr. Danke, dass ich dabei sein darf.
Die erste Frage an dich. Sag mal, wie bist du eigentlich auf das Thema der Demokratiebildung gekommen? Denn, wenn wir uns mal so anschauen, eigentlich bist du, was demografische Merkmale angeht, ein bisschen wie ich. Männlich, hellhäutig, blaue Augen, deutsche Herkunft, akademischer Background, jetzt mal ein bisschen in dem Bereich. Und uns beide trifft Rassismus oder die akute Einschränkung von Grundrechten statistisch gesehen in Deutschland am wenigsten. Wie kommst du denn dann zu diesem Thema?
Aus der Perspektive habe ich es mir auf jeden Fall nicht angeschaut und sozusagen aus der persönlichen Betroffenheitserfahrung heraus, dass mein Engagement im Bereich Demokratiebildung angefangen. Aber ich glaube, man kann es aus zwei Perspektiven raus erzählen. Also bin ja heute jetzt hier bei euch zu Gast gar nicht in der Rolle bei Joblinge, sondern über mein ehrenamtliches Engagement. Aber bei Joblinge beschäftigen wir uns ja viel mit jungen Menschen, die nicht in Arbeit, nicht in Ausbildung sind. Wir haben vorletztes Jahr eine große Studie mit dem Rheingold-Institut zusammen gemacht und haben da vor allem die Gruppe der Needs, also Not in Employment, Education or Training, angeschaut. Das sind über 600.000 in Deutschland. Und was man da sehen kann, ist, dass viele von denen, das war eine qualitative Erhebung, sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft fühlen, dass sie öffentlichen Institutionen nicht mehr so sehr vertrauen. Also das Thema Jugendarbeitslosigkeit, was früher wirklich ein soziales Problem, eine soziale Herausforderung war, dann eine wirtschaftliche Herausforderung, ne, so Stichwort Fachkräftemangel geworden ist, ist auch in den letzten Jahren zu einer demokratischen Herausforderung geworden. So, das ist sicherlich der eine Teil der Geschichte, warum das auch für mich persönlich eng zusammenhängt und deshalb für mich im Kopf auch nicht so schwer ist, da den Sprung zu machen zwischen dem einen oder dem anderen. Aber so die persönliche, weil du nach der Betroffenheit gefragt hast, die Zeit, in der wir mit ein paar guten Freunden den Verein 10.3 gegründet haben, das war so 2018, wenn man sich erinnert, das war Brexit, da liefen ein paar verrückte Leute montags immer zu Spaziergängen rum und nannten sich Pegida. Trump war gerade gewählt. Also es war so eine Zeit, in der wir uns gefragt haben, was hält denn eine Demokratie zusammen? Und was gibt es da für ein Fundament? Und dann sind wir ziemlich schnell beim Grundgesetz gelandet und haben gesagt, wir haben eigentlich so in Textform ist alles da, aber es ist vielleicht nicht mehr so sehr im Alltag präsent oder ist nicht mehr so der Kompass, auf den man sich verlässt. Das war also so aus so einer Gesamtstimmung, glaube ich, heraus haben wir uns, wir waren kurz davor, eine Partei zu gründen, vielleicht gut, dass wir es nicht gemacht haben, wer weiß, und sind dann eher auf diese Schiene abgebogen. So komme ich zum Thema.
Aber das ist ja total spannend. Glaubst du, wir nehmen das Grundgesetz als etwas Selbstverständliches wahr, dass wir es nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben und eben nicht mehr als den Wertekompass sehen, dass es eigentlich sein sollte oder mal gewesen ist?
wenn wir überhaupt das Grundgesetz so als Dokument, als Grundlage wahrnehmen. Ich glaube, haben wir auch viel in dieser Zeit darüber gesprochen, so Orte, an denen sozusagen Wertebildung stattgefunden hat. Früher, das war Familie, das war Kirche auch viel, das war Schule, das war Sportvereine, Freizeitangebote, so. All diese Orte sozusagen haben spricht auch Mafalani ganz spannend an so ein paar Stellen immer wieder drüber, haben ja nachgelassen eigentlich so in ihrer Strahlkraft, in ihrem Einfluss. Aber es ist kein neues Angebot entstanden, um das irgendwie abzulösen. Mhm. Daher kommt, glaube ich, dieser Punkt, es ist nicht mehr so selbstverständlich. Ich glaube jetzt nicht, wenn du jemanden auf der Straße fragst, so, was ist denn die Grundlage unserer Werte? Also ich meine, auch das Grundgesetz basiert ja auf irgendwie viel, viel älteren Ideen, die da drin ja manifestiert sind. Aber für uns war das ein spannender Ausgangspunkt, weil wir gesagt haben, das ist ja unsere Verfassung, das ist die Grundlage überhaupt. Da kann man anfangen, da steht alles drin, das ist ein schöner Bezugspunkt. Aber in Schule ist es überhaupt nicht präsent, da sprechen wir gleich sicherlich noch drüber. Also außer im Geschichtsunterricht vielleicht.
Ja, und gleichzeitig ist die Schule ja eigentlich der erste Berührungspunkt mit Demokratie überhaupt, oder? Bei vielen. Ich meine, wenn man sich's überlegt, im Kindergarten, demokratische Institutionen sind da vielleicht jetzt noch nicht so ganz gegeben. In der Familie könnte es sein, je nachdem, wie die Familienstruktur ist, aber auch dort, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn Demokratie dort nicht gelebt wird oder auch nicht, nicht so gesehen ist, weil der Vater oder die Mutter ganz eindeutig sagt, ihr dürft jetzt nicht so viel mitreden, wir entscheiden das, was in manchem Alter vielleicht okay ist, im anderen Alter sollte das vielleicht ja gelebt werden, auch andere Meinungen zuzulassen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist ja die Schule der erste Punkt und eigentlich der wichtigste. Und wenn die dafür nicht einsteht, nicht über Gesetze spricht, nicht über demokratische Institutionen spricht oder auch generell nicht zeigt, wie wichtig es ist, seine Stimme zu erheben, könnte es ja theoretisch sein, dass wir als Person in den Ende der, sagen wir mal 17, 18er Jahre vielleicht ins Arbeitsleben kommen, ohne mit Demokratie in Berührung gewesen zu sein, oder? Deswegen stelle ich mir die Schule als ganz wichtigen Schnittstellenfaktor hier vor, oder?
Ja, also das absolut. Und deshalb sind wir ja auch am Ende als Verein an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wo erreichen wir, wo können wir einen maximalen Impact haben? Über Schulen auf jeden Fall. Ich glaube aber, man muss wirklich nochmal auftrennen, wovon wir sprechen, wenn wir von Demokratiebildung sprechen. Weil ich glaube, es gibt so diese fachlich-sachliche Seite, also wie funktionieren Wahlen, was zeichnet eine Demokratie aus, was ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auch jetzt dein Beispiel, Kilian, zu sagen, wer entscheidet in der Familie, Mensch, das ist ja nicht irgendwie eine Verhältniswahl, sondern im Zweifelsfall entscheiden die Eltern. Das ist die eine Ebene, aber die andere ist ja sozusagen all die Freiheiten, die ich als Individuum in einer Demokratie habe. Und über diese Schiene gehen wir eigentlich als Verein mit unserer Arbeit. Aber ansonsten würde ich sagen, gerade wenn du auf Grundschulen schaust, da ist auch noch eine demokratische Entscheidungsfindung eher gegeben. Also das gibt's häufiger. Also Lehrkräfte haben auch hier, also es steht in allen Lehrplänen drin, sowohl in Grundschulen wie auch in weiterführenden Schulen. Aber in der weiterführenden Schule nimmt das Thema, wie gehe ich mit verschiedenen Meinungen in der Klasse um, wie komme ich zu einer Entscheidung, ganz stark ab. Und es ist alles sehr, sehr fachlich. Und in Grundschulen wird also häufiger noch ein Klassenrat irgendwie genutzt, um irgendwie mal ein Thema zu diskutieren. Also demokratische Prinzipien spielen da doch noch mehr eine Rolle. Und deshalb sind wir auch als Verein vor allem in weiterführenden Schulen, so ab der 6. Klasse bis zum Politikleistungskurs, machen wir alles.
Jetzt ist es ja so, die Schülerinnen und Schüler haben ja gerade auch in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie ganz viel Austausch eigentlich verpasst. Also eigentlich auch diese Frage, wie gehe ich mit anderen Meinungen um, wie vertrete ich meine eigene Meinung argumentativ, weil sie gar nicht in dem Sinne die Konfrontation oder halt zumindest die Begegnung hatten, sich da auszuprobieren. Inwiefern siehst du denn da tatsächlich eine Veränderung im Vergleich vor der Corona-Pandemie und jetzt gerade? Weil das ist natürlich auch nochmal irgendwie ausschlaggebend für die Bundestagswahl, oder?
Ja, also das, also kann ich jetzt nicht persönlich, wenn du fragst, was sehe ich, aber was wir natürlich in Studien, in Erhebungen sehen, auch in sozusagen im weiteren Sinne in unserer Arbeit, ist natürlich, dass sich viele junge Menschen zurückgezogen haben. Das ist so eine große Herausforderung.
Was einfach, oder? Also wie nimmst du da die unterschiedlichen Lehrkräfte wahr und an welche Grenzen stoßen sie im Zweifel auch?
Ja, also Oh, die Frage kann man natürlich in mehreren Schichten abtragen, glaube ich. Also es gibt eine Reihe von Grenzen, aber vielleicht mal nochmal angefangen bei ja auch nochmal der Gründungszeit des Vereins. Was auch für uns am Anfang oder was uns auch stark geprägt hat, in diese Richtung zu gehen, war eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die sich, ich glaube, die ist von 2018 angeschaut haben, wie steht es denn um die Demokratiebildung in Schulen? Und sie sind zu einem sehr erschreckenden Ergebnis gekommen. Also in Schulnoten waren wir, glaube ich, bei einer pädagogischen 4+ oder so. Also es war ziemlich schlecht, so gerade so an der Kante. Und die haben sich mehrere Faktoren angeschaut.
Ausbaufähig.
Ja, genau, ausbaufähig. Mit Potenzial, sich zum nach dem Halbjahreszeugnis zu verbessern, würde man sagen. Die haben sich mehrere Faktoren angeschaut, weil du gefragt hast, waren ja so, welche Lehrkräfte und was brauchst du denn dafür? Und die haben sich angeschaut, schafft die Schule den Rahmen für Demokratiebildung? Also hat es einen gewissen Stellenwert in der Schule? Vielleicht fällt einem sowas jetzt ein wie Schule ohne Rassismus. Also es gibt ja da viele Netzwerke, so, aber ist es überhaupt ein präsentes Thema in der Schule? Dann haben sie sich angeschaut, verfügen die Lehrkräfte über die Kompetenzen dazu, das durchzuführen? Also eine gute, fundierte Wertebildung, Demokratiebildung zu machen? Also trauen sie sich das auch selber zu? Empfinden sie sich als selbstwirksam in dem, was sie tun? Also haben sie das Gefühl, dass es auch wirklich funktioniert? Und der letzte Punkt, den sie sich angeschaut haben, ist, hat das Thema in der Aus- oder Weiterbildung von Lehrkräften eine Rolle gespielt, was natürlich wieder dazu beiträgt, ob du die Kompetenzen hast und dich damit selbstwirksam fühlst. Und in allen vier Bereichen war die Benotung sozusagen ähnlich schlecht. Das Interessante war aber, und deshalb haben wir gesagt, auf jeden Fall spielen die Lehrkräfte für uns eine entscheidende Rolle und wir gehen nicht mit Ehrenamtlichen in die Schulen und machen das selber, sondern viel nachhaltiger ist es, wenn wir da auch noch ein Stück weit was beitragen können. Und das muss man immer trotzdem sehr nüchtern humble, also sehr, sehr bodenständig, also so dadurch, dass wir jetzt mal zwei Workshops mit einer Lehrkraft machen, verändert sich da vielleicht ein kleines bisschen was. Das heißt, unsere Idee ist auch regelmäßige, immer andere Angebote auch mit Lehrkräften zusammen umzusetzen. Aber das Interessante in der Studie war, die Lehrkräfte, die über 40 waren zu dem damaligen Zeitpunkt, da war die Kompetenz, die Selbstwirksamkeit sozusagen, die sie empfunden haben, höher als bei jüngeren Lehrkräften. Und wir haben auch in den Anfangsjahren viel mit einer Professorin von der Universität in Erlangen zusammengearbeitet, die auch zu Demokratiebildung in der Deutschdidaktik forscht. Und die hat auch eine spannende Studie rausgebracht mit ReferendarInnen, die bei ihr in der Uni waren, die auch gesagt haben, also sozusagen, die würden selber noch nicht mal einen Test eigentlich an vielen Stellen bestehen, was uns so Basic Skills an Demokratiewissen, Verfassungskunde und Co. angeht und sind auf dem Weg darin ja eigentlich dann als Lehrkräfte das Ganze im Unterricht zu leben. Also deshalb, da ist ein großer Bedarf an vielen, vielen, vielen Stellen da. Die zweite Ebene, die man in diese Frage jetzt nochmal reinbringen kann, ist das Stichwort Beutelsbacher Konsens. Super exciting topic. Die Frage also, wie Demokratiebildung und vor allem politische Bildung in Schulen durchgeführt werden kann, darf, soll. Und viele Lehrkräfte, wir arbeiten auch mittlerweile mit ein paar Landeszentralen für politische Bildung zusammen, trauen sich das eher gar nicht, weil sie sagen, ich darf ja nicht, ich soll ja nicht. Und deshalb aber am Anfang, worüber wir gesprochen haben, Wertebildung, Demokratiebildung ist nicht politische Bildung im Sinne von, welche Parteien fordern was oder wie geht man in bestimmten Positionen um, sondern es ist eigentlich die Grundlage dafür. Das heißt, es ist absoluter Auftrag. Also es steht auch, also es sind BeamtInnen ja. So, das heißt, sie haben einen Eid auf die Verfassung geschworen. Also das ist eigentlich ein Grundprinzip, aber viele Lehrkräfte, mit denen wir auch arbeiten und sprechen, die sagen, fühle mich damit nicht so wohl, habe die Sorge, dass ich da an der Stelle was Falsches mache. Das heißt, der Bedarf an den Angeboten, die wir machen, ist groß, vor allem, weil du wirklich nicht viel vorbereiten musst. Also du kannst, es ist mehr oder weniger Plug and Play.
Aber hier würde ich kurz dabei bleiben, weil gerade dieses Thema Beutelsbacher Konsens ist ja eigentlich diese Neutralitätspflicht von Lehrkräften anspricht, gell? Das ist ja gerade, wenn wir jetzt die letzten Wochen anschauen, medial in ziemlichem Aufruhr, weil es gab ja diesen Fall der Lehramtsabsolventin Lisa Pöttinger, die ihr Referendariat in Bayern nicht antreten darf, weil ihr politischer Aktivismus nach Darstellung des Kultusministeriums nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist politischer Aktivismus, sie ist eine der führenden Stimmen der Klimaprotestbewegung. Sie organisierte aber auch eben diese Massendemos gegen rechts. Und da sagt sie ja ganz klar, das ist mein Auftrag, mein Auftrag als zukünftige Beamtin quasi, dort einzutreten, einzustehen gegen rechts, gegen Verfassungsfeinde ihrer Meinung nach dementsprechend. Wo man ja sagen könnte, ist das Neutralitäts- pflichtverletzend? Ist das vielleicht nicht sogar Ihr Auftrag, was du auch gerade ansprichst? Und da trifft ja dann so ein bisschen, da treffen gerade Meinungen aufeinander. In sozialen Medien wird dieses Thema ganz stark diskutiert, weil viele sagen, Beamtinnen dürften da keine Meinung haben. Andere sagen, wir müssen sie eben einnehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das auch klar zu machen und auch zukünftigen Lehrkräften, die sich überlegen, wie gehen sie denn mit solchen Themen um, klar zu machen, ihr habt hier eine Stimme, die ihr wahrnehmen könnt, vielleicht sogar solltet. Und es gibt da absolute Möglichkeiten, ohne dass man vielleicht auch juristische Probleme bekommt, weil das, ich könnte mir vorstellen, als Lehrkraft, wenn ich Lehrkraft wäre, wäre ich jetzt in erster Linie vielleicht mal schockiert und würde sagen, oh, gehe ich hier vielleicht gerade ein Problem ein, gehe ich hier vielleicht gerade einen Weg, den ich eigentlich für richtig halte, wo ich aber vielleicht Stress bekommen könnte mit Eltern, aber vielleicht sogar politischen und gesetzlichen Institutionen.
Genau da liegt ein riesiges Potenzial, eine große Chance auch, weil all das sozusagen, was wir im Moment erleben, sozusagen wie frei auch das, die Tatsache, dass wir hier einen Podcast miteinander aufnehmen können, sozusagen, ja, also so, all das ist ja, sind ja grundlegende Elemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in der wir leben. Das ist aber alles nicht selbstverständlich und wie schnell sich das verändern kann, sieht man in vielen anderen Ländern sozusagen. Also gerade auch um das Thema Bildung in Schule entsteht ja auch in anderen Ländern teilweise wirklich ein Kulturkampf. Also und auch die AfD hat ja schon in manchen Bundesländern Meldeportale zum Beispiel initiiert, wo Lehrkräfte, die sich kritisch gegenüber der Partei geäußert haben. Also deshalb so, man kann total gut verstehen, woher diese Sorge kommt. Aber aufgreifend bei dem, was du gesagt hast, wenn ich eine Demo gegen rechts organisiere, weil ich sage, ich als zukünftige Beamtin, ist ja das genau mein Job, würde ich sagen. Genau das ist auch der Job von Lehrkräften in Schule und zwar auch fächerübergreifend. Also Wertebildung, Demokratiebildung muss nicht im Geschichts- oder Sozialkundeunterricht stattfinden, sondern je nachdem, welches Grundrecht du rauspickst, kannst du es auch in Biologie machen. Artikel 20a seit ein paar Jahren jetzt Verfassungsrang, also die Natur zu bewahren in Verantwortung für zukünftige Generationen. Super, dann ist das mal eine freie Stunde im Biounterricht, die du anders machen kannst. Also so, das ist, glaube ich, so diese positiv gemeinte Trennung, die man zwischen Parteipositionen und Verfassungsliebe, würde ich mal das Ganze nennen, aufmachen muss. Und auf der Seite voller Auftrag in Schule und alle Ressourcen und Kapazitäten, die wir dafür haben, um das möglich zu machen, sollten wir auch nutzen und Lehrkräfte damit auch unterstützen.
Ich würde am Ende trotzdem noch mal ganz gerne ein bisschen Öl ins Feuer gießen und dich ein bisschen provozieren. Also du hast ja gerade schon angesprochen, zum Beispiel die AfD, die hat sich in Ostdeutschland oder in manchen Bundesländern zum Beispiel gegen die Schule der Vielfalt stark gemacht. Und Vielfalt ist ja auch etwas, was zu den Grundrechten beziehungsweise zu unserer Gesellschaft einfach gehört. Ne? Das heißt, das ist ja ganz gezielt, man muss es ja sagen, ein Angriff. Und gleichzeitig ist natürlich deren Argument oder beziehungsweise das Argument vieler Stimmen, dass wir in Deutschland gerade in den Schulen unsere Werte, in Anführungszeichen, ich formuliere das sehr spitz, ja gar nicht beschützen und vermitteln können, weil wir zu viele, um es in den Worten von vielleicht so ein Friedrich Merz auszudrücken, kleine Paschas in den Unterrichtsräumen sitzen haben, die es den Lehrkräften extrem schwierig machen, unsere Werte quasi weiterhin zu lehren und auch leben zu lassen. Inwiefern, also was spiegeln dir denn da die Lehrkräfte wider, die euer Programm nutzen? Ist das auch eine kulturelle Frage in den Unterrichtsräumen? Hat sich das durch Migration auch verändert oder ist Migration in dem Sinne eigentlich auch Vielfalt, also ein Geschenk für das, was wir hier alles erleben?
Absolut Letzteres. Was uns Lehrkräfte jetzt auch gerade vor kurzem gab es eine Situation widerspiegeln, ist es natürlich auch, da darf man sich auch keine Illusionen machen, im Kollegium teilweise sehr, sehr, sehr unterschiedliche Überzeugungen mit einer ganz anderem Wertefundament auch teilweise hast und das auch wirklich dann im Kollegium schwer ist, zum Beispiel einen Demokratietag zu organisieren. Letztes Jahr, 75-jähriges Jubiläum des Grundgesetzes, haben wirklich, also so, uns haben alle die Türen eingerannt, weil plötzlich auch die große Frage war, was machen wir eigentlich mit der Verfassung? Gibt es da was in der Schule? Und so viel gibt es da tatsächlich noch nicht. Aber das traurig ist jetzt auch schnell wieder verpufft, weil jetzt ist 76 Jahre, jetzt irgendwie steht es auch, müssen wir wieder große 4 Jahre warten, bis der große Hype kommt. Aber also erstmal da schon angefangen, muss man ja ganz klar sagen, ist es auch im Kollegium selber eine Herausforderung. Und zu deiner Frage in Richtung, dass die AfD das fordert und sagt, naja, Vielfalt, also genau das ist ja der Grund, warum man prüfen müsste, ob und wo diese Partei auf dem Boden der Verfassung steht und wo auch nicht. Also so, aber das ist ja genau dieser Verfassungspatriotismus, vielleicht im positiven Sinne formuliert, den es ja braucht. Also die Verfassung ist ja erstmal total neutral, was politische Positionen angeht, wenn die Werte entsprechend gelten und die Prinzipien gelten, die die Verfassung garantiert. diskutiert. Und was, also ich habe an keiner Stelle, auch über verschiedene andere sozusagen Projekte, in denen ich involviert bin, in dem Bereich Schulen, gerade auch in den niedrigen Klassenstufen, die Rückmeldung, dass das eine Herausforderung darstellt, wenn du sagst, durch Migration und durch Zuzug verändert sich da was. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil, es ist die beste Chance, die wir haben, um Integration funktionieren und gelingen zu machen. Also so mehr Power und mehr Ressourcen in die Schulen rein, damit auch das funktionieren kann, weil auch hier fällt mir auch wieder Mavalani ein, der auch sagt, so Schule, Familie hat da früher ganz viel aufgefangen. Mittlerweile hast du als Lehrkraft, musst du 5 verschiedene dieser Herausforderungen, die früher alle anderen Institutionen vielleicht einzeln gelöst haben, musst du als Lehrkraft zusätzlich noch bewältigen und hast aber gleichzeitig wahrscheinlich noch die Eltern im Nacken, die sagen, aber Vorsicht hier. Da glaube ich, so, wenn wir es nicht schaffen, da drauf zu schauen in Schulen und mehr Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen, andere Konzepte auch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, was uns Lehrkräfte viel zurückspiegeln, ist, dass sie auch sagen, es ist auch sehr gut, dass sie mal wirklich ein ganz anderes Format machen können, dass es eben nicht dieser Unterricht ist. Es gibt auch Formate von uns, die mit Ehrenamtlichen zusammen funktionieren. Auch dann nochmal die Bedeutung von Externen, die in eine Klasse kommen, darf man auch nicht unterschätzen, von qualifizierten Ehrenamtlichen. Also wir müssten viel mehr da rein investieren noch.
So, abschließend, euer Programm ist kostenlos für Lehrkräfte. Das bedeutet, man kann sich dort anmelden und Materialien zugeschickt bekommen oder auch dort eben ganz eindeutige Unterstützung bekommen.
Ja, also was du gesagt hast, ist richtig und wichtig, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, der spendenfinanziert ist, ist alles, was wir machen, kostenlos. Das heißt, du kannst dich als Lehrkraft bei uns auf unserer Seite 10.3, also verpackt ihr bestimmt auch in die Shownotes, anmelden. Für eines unserer Formate, wir haben Formate, die von, in Bayern gibt es ja die schöne Verfassungsviertelstunde, das heißt, wir haben Formate, die von 15 Minuten bis hoch zu ganztägigen Workshops, wenn man da mal an einem Projekttag was machen will, komplett fertig sind. Das heißt, du kriegst von uns eine kurze Online-Qualifizierung, die dauert in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten mit anderen Lehrkräften zusammen, auch nochmal gut, sich da auszutauschen, dann kriegst du von uns alle Materialien, Post-its, Arbeitsmaterialien, eine Präsentation für den Beamer und einen Drehplan, das heißt, du musst nicht viel anderes machen. Und wenn du jetzt auch sagst, Kilian, die Lehrkraft ist total überlastet und am Anschlag, wenn ich sage, Mensch, dann hast du mal eine schöne Doppelstunde, in der du auch nochmal eine ganz andere vielleicht Beziehung zu deiner Klasse aufbaust, weil ihr mal ein ganz anderes Thema nehmt. Und du kannst wirklich, wenn man einmal durch die 20 Artikel durchschaut, findest du jeden Aufhänger eigentlich, der gerade irgendwo tagesaktuell sein kann, um damit was zu machen. Und dann schicken wir dir alles zu, du kannst es durchführen und du kannst dann auch in deiner Klasse, in deiner Schule weitere Formate machen. Also wir haben angefangen von netten Übungen, wie du dir die Grundrechte einfach merken kannst, also so Lerntechniken, Gedächtnisübungen. Wir haben eine Mitgründerin von uns, war mal Junioren-Gedächtnisweltmeisterin. Also wir haben da spannende Expertise, die da zusammenkommt, bis hin zu, das kennen vielleicht auch viele, einer angepassten Inselübung. Also wo du am Anfang sozusagen, ne, fiktiv, Gruppe ist auf einer einsamen Insel gestrandet, du musst dir Regeln geben. Und dann leiten wir dich da durch mit verschiedenen Fragen, wie du dir dann deine eigene Verfassung sozusagen gibst. Und am Ende, Überraschung, gleichen wir das ab und wir sehen, hui, da steckt ja ganz schön viel drin in diesem trockenen Buch. Also du kannst, du kriegst sehr einfach umsetzbare Übungen, um deinen Unterricht mal anders zu gestalten und was für die Stabilität unserer Demokratie zu tun.
Wunderbar. Das ist ein tolles, tolles Schlusswort. Danke, lieber Jan.
Darf ich noch ein ganz finales Schlusswort teilen?
Du darfst.
Das wäre mir wichtig, weil ich habe ja gesagt, wir haben jetzt als ehrenamtlicher Verein seit kurzem 2 hauptamtliche Stellen und wir schreiben jetzt eine dritte aus. Also wenn es jemanden da draußen gibt, der die Lust hat, für so einen Verein mit im Hauptamt zu arbeiten. Wir suchen eine Programmkoordination gerade in München, also mit Sitz in München in Bayern. Dann total gerne. Würden uns sehr freuen. Wir veröffentlichen die Stelle, glaube ich, nächste Woche. Ich glaube, Sonntag erscheint die Folge hier. Dann findet sich die auf jeden Fall auf all unseren Kanälen. Und ansonsten, jeder kennt irgendwo Lehrkräfte oder Eltern, die Kinder in einer Schule haben, in der sowas reinpassen würde. Dann meldet euch gern bei uns.
Das zum einen und zum anderen, ihr seid ein Verein. Ich bin selber Mitglied des Vereins, kann ich an dieser Stelle auch bekannt geben. Es ist aber eine schöne Sache, auch mit einem kleinen Beitrag im Jahr zu unterstützen und für so eine wichtige Sache auch einzutreten. Ne?
Vielen Dank, Jan, für deine Zeit und besonders auch für dein Engagement. Lässt sich abschließend nur sagen, dass wir natürlich alle hoffen, dass ganz viele Menschen mit einem sortierten Wertekompass an die Wahlurne treten am Sonntag und natürlich auch in den nächsten 4 Jahren, also in der nächsten Legislaturperiode, wir uns einfach nochmal auf unser Grundgesetz berufen, auf unsere Rechte, aber natürlich auch auf unsere Pflichten, die wir als Gesellschaft haben. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag an alle, die das jetzt hören. Und wir hören uns tatsächlich Montag mit einer Special-Sonderfolge, oder Kilian? Da ordnen wir beide nochmal ein, wie wir die Wahl jetzt oder die Wahlergebnisse jetzt wahrgenommen haben, was da am Sonntag alles noch so passiert ist. Wir versuchen, die Folge so früh wie möglich online zu stellen und halten euch da im Loop.